Ja, Vorfreude, die bleibt oder Freude, die bleibt. Wir machen Fortsetzung vom letzten Sonntag und der Philipperbrief soll uns ein bisschen mitnehmen und der Live hat das ja eben schon so ein bisschen angedeutet. In dieser Woche Vorfreude. Also ich sag mal so, am Dienstag war das schon manchmal anders in meiner Gefühlswelt, das gebe ich ehrlich zu, nachdem die Nachrichten so auf uns einprasseln, die ganzen Szenarien, die da so uns durch die Medien vor Augen gemalt worden sind, was jetzt mit diesem amerikanischen Trump auf uns zukommen könnte. Tja, und dann am Abend noch der Zerbruch der Ampel. Also das passte so gut zusammen, ne, an diesem Tag. Ich weiß nicht, wie es dir ging und geht. Dann gestern, 35-jährige Mauerfalle, plötzlich wieder ganz anderer Ton, wo vielleicht Freude dann doch etwas stärker ist. Aber passend zu dem ersten Teil der Woche fand ich ein sehr schönes Zitat von Gabor Steingart, der ist langjähriger Spiegel-Journalist gewesen. Und der hat geschrieben, wir haben Angst vor Putin, Angst vor Trump, Angst vor dem Atomkrieg. Wir erwarten eine Zukunft, die nicht mehr freudig ist, sondern wir fürchten sie. Dies ist der Moment, um zu fragen, wäre es nicht bekömmlicher, von Angst auf Neugier umzuschalten? Wenn das mal so leicht ginge. Aber weiter schreibt er, wir genießen die Gegenwart nicht, sondern erdulden sie. Wir haben eine Worst-Case-Society gebildet, also eine Gemeinschaft, die nur die Worst-Case-Szenarien vor Augen hat, in der sich die politischen Extreme problemlos auf das apokalyptische Szenario verständigen können. Deutschland schafft sich ab, sagt er. The house is on fire. Das Haus brennt. Ich fand eine interessante Analyse der Zeitgeschichte, was wir erleben. Und ich gebe ehrlich zu, je mehr ich auch die Nachrichten am Dienstag verfolgt habe, umso mehr hat mich das auch eigentlich in so eine Richtung gedrückt und gedrängt. Und da ist die Frage tatsächlich, wollen wir das mitspielen? Nein. Klare Antwort. Also, oder wollen wir tatsächlich uns dafür entscheiden, mit Vorfreude oder Freude in die Zukunft zu schauen und eben nicht in dieser Worst-Case-Society, in dieser Worst-Case-Gemeinschaft zu leben? Das ist heute Morgen tatsächlich die Frage, die ich dir stelle, auch mit dieser Predigt. Ich gebe zu, das war und ist nicht ganz leicht, wenn wir so bombardiert werden und je nachdem, in welcher Situation du dich befindest, auch persönlich, das eine ist ja das, was weit weg ist noch scheinbar, was natürlich durch die Medien ganz dicht auf uns zukommt, dann das andere ist ja die persönliche Geschichte, mit der du zu tun hast. Aber ich glaube, wir müssen uns entscheiden. Wollen wir das Spiel mitspielen? Und ungefiltert all die negativen Dinge auf uns einprasseln lassen? Oder wollen wir etwas anderem folgen? Und dazu lädt diese Predigtreihe ein, Vorfreude, die bleibt. Kurzer Rückblick nochmal auf den letzten Sonntag. Da habe ich die drei Punkte auch mitgebracht. Wir hatten davon gesprochen, dass der Philipperbrief dann gehen wir erstmal dahin, lass ruhig mal stehen, genau, ich war etwas verfrüht, lass nochmal die Karte stehen. Wir haben gesagt, dass Paulus diesen Brief aus Ephesus wahrscheinlich aus dem Gefängnis, also er ist im Gefängnis, das ist klar, wir wissen nur nicht hundertprozentig sicher, ob es in Ephesus war oder nicht, aber er schreibt diesen Brief dort an Philippi, der obere rote Pfeil. Und natürlich ist die Frage, wie kann ein Mensch, der im Gefängnis sitzt, dieses positive Gefühl der Freude so oft in seinem Brief benennen? 16 Mal, je nach Übersetzung, kommt das Thema Freude, sich freuen, in diesem Brief, in diesen 4 Kapiteln vor. Und jetzt blenden wir mal die nächste Folie ein, das hatten wir gesagt. Dieses tiefe Gefühl der Freude kommt aus seiner tiefen Verbundenheit mit den Menschen, aber auch mit Christus. Und ich hatte euch dann eingeladen, mal hier zum Kreuz nach vorne zu gehen, um deutlich zu machen, je näher wir an Christus sind, umso stärker sind wir miteinander verbunden. Und wir hatten auch gesehen, dass seine Freude aus der Tatsache kommt, dass er weiß, er wird seinen Freund einmal wiedersehen, Jesus Christus. Und er ist sich sicher, dass Gott das, was er begonnen hat, auch zu Ende führen wird. Jetzt haben wir eben den weiteren Abschnitt gehört und wir blenden mal einen nächsten Punkt ein, genau. Wenn Hindernisse sich als förderlich erweisen. Vers 12 und 13, Brüder und Schwestern, das sollt ihr wissen, meine Lage hat die Verbreitung der guten Nachricht sogar noch gefördert. Allen Leuten im Palast des Statthalters und allen anderen hier ist nämlich bewusst geworden, ich bin deswegen in Haft, weil ich zu Christus gehöre. Paulus hatte ja diese eine Vision, er wollte die Nachrichten von seinem Freund, von dem Herrn Jesus Christus, die wollte er weitergeben. Und möglichst an ganz viele Menschen. Er hat alle Kanäle genutzt, die möglich waren in seiner Zeit. Auf die Marktplätze ist er gegangen, in die Synagogen, wo auch immer. Er würde heute wahrscheinlich sämtliche Social Media Kanäle nutzen, um die gute Nachricht weiterzugeben. So, das war sein Anliegen und jetzt wird er aber ins Gefängnis geworfen. Das heißt, eigentlich ist doch jetzt die Sache zu Ende, oder? Aber Paulus tröstet es, obwohl er nicht mehr seiner Arbeit direkt nachgehen kann, wird trotzdem Jesus zum Gesprächsthema. Ist ein bisschen erstaunlich, oder? Er sitzt fest, kann eigentlich nicht mehr arbeiten und dennoch geht die Botschaft von Jesus weiter. Und offensichtlich hat sich da was verselbstständigt. Da ist etwas, die Nachricht von ihm, dass er nur wegen Jesus Christus im Gefängnis sitzt, ist zum Lauffeuer geworden. Und man könnte sagen, das Hindernis, das eigentliche Hindernis, ist für ihn für eine Chance geworden, zur Chance geworden. Eigentlich etwas Positives. Es gab ja in der Geschichte der Menschheit immer wieder Menschen, die einen sehr starken Einfluss auf die Gesellschaft hatten. Und das Erstaunliche ist, dass gerade Menschen, die auch im Gefängnis saßen, solch einen starken Impuls auf die Gesellschaft ausgeübt haben. Letzte Woche habe ich Dietrich Bonhoeffer schon genannt. Aber es gibt auch noch ganz andere. Nawalny, der das russische Gefängnis nicht gefürchtet hat und der sich nicht hat zum Schweigen bringen lassen. Nelson Mandela, er hat 27 Jahre im Gefängnis gesessen und er hat dennoch gerade dort im Gefängnis entscheidende Impulse für die Abschaffung der Apartheid bewirkt. Und das hat er von sich auch einmal selber gesagt, die 27 Jahre im Gefängnis sind Teil meines Kampfes für die Freiheit. Erstaunlich. Nun sind Gefängnis hoffentlich von deinem Leben ganz weit weg. Ich hoffe nicht, dass du in dieser Woche im Gefängnis landest. Von daher könnte es sein, dass das nicht so eine richtige Bedeutung hat. Aber gucken wir uns doch mal so ein paar Dinge auch in unserem Alltag an, wo Rückschläge durchaus auch wichtig sind für unsere weitere Entwicklung, für Lernprozesse. Ein Beispiel. Wenn du eine neue Sprache lernst, Guillaume, du musstest vor einigen Jahren Deutsch lernen, ne? Und tust es immer noch, aber du sprichst das ja schon so perfekt, dass du sogar hier predigst. Aber ich vermute, dass du auch auf manche Schwierigkeiten in der deutschen Grammatik gestoßen bist. Und diese Rückschläge können ja manchmal auch frustrierend sein, können ja dazu führen, dass man aufgibt. Aber Fehler zu erkennen und gezielt daran zu arbeiten, hat etwas Förderliches. Es hilft uns, gründlicher mit einer Sache auseinanderzusetzen, mit der Sprache, mit dieser neuen Sprache. Ihr lieben Schüler, sorry, dass ich euch als an morgen erinnere und auch an das, was da auf euch zukommt. Aber wie auch immer, es hilft, auch ein besseres Gedächtnis zu entwickeln. Und zudem hilft es, Frustrationstoleranz einzuüben und zu stärken. Ein Beispiel, wo Hindernisse dazu führen können, oder eine Chance sind für die weitere Entwicklung. Oder noch vielleicht ein banales Beispiel, wenn wir unter Zeitdruck stehen, wenn wir eine Deadline bekommen, ja, dann mag das für dich erstmal eine Hürde sein, etwas, was dich behindert. Aber es kann durchaus hilfreich sein, nämlich Prioritäten zu setzen, Zeit effizient zu nutzen und nicht zu verdatteln. Plötzlich hast du da ein Ziel vor Augen, eine Deadline, und du weißt, bis dahin muss ich es erledigt haben. Und das hilft dir, dich selber zu organisieren und ein Gespür für das Wesentliche zu bekommen. Rückschläge sind oft unangenehm, Sie erfordern auch Kraft und Geduld, aber langfristig helfen sie dir, stärker zu werden und bewusster zu leben. Und wir blenden mal die nächste Folie ein, was Paulus noch erkennen kann, hier in Vers 14. Und viele Brüder und Schwestern, die ich wie ich zum Herrn gehören, haben durch meine Haft Zuversicht gewonnen. Sie wagen jetzt viel mehr und verkünden die Botschaft ohne Furcht. Also auch das ist offensichtlich für ihn ein Vorteil. Paulus war vorher vermutlich einer der wenigen, die so offensiv klar von Jesus gesprochen haben, die das so klar bezeugt haben. Und jetzt haben sie gemerkt, da ist einer, der ist sogar bereit, ins Gefängnis dafür zu gehen, für diese Botschaft. Offensichtlich ist es ihm so wichtig, dass er auch Freiheitsentzug in Kauf nimmt. Und das ermutigt die Leute. Das hilft ihnen, gibt ihnen einen Impuls, sich selber zu hinterfragen, wäre ich dazu bereit? Würde ich auch etwas riskieren für meinen Glauben? Oder ist der Glauben mir eigentlich gar nicht so wichtig? Frage auch an uns. Wozu sind wir bereit? Was würden wir riskieren? Oder schweigen wir, wenn das Thema Glaube, Gott irgendwo aufkommt? Also, seine Mitstreiter werden auf einmal selber zu Evangelisten, zu Leuten, die die gute Nachricht weitergeben und verbreiten. So wird aus einem Evangelisten werden plötzlich mehrere. Und darin sieht er in dieser Situation einen Vorteil. Ein paar Fragen habe ich uns notiert auf der nächsten Folie. Warum kann es wichtig sein, Hindernisse als Chance zu sehen? Für dich persönlich die Frage. Vielleicht aber auch die Frage, wie kann ich anfangen, Hindernisse als Chance zu betrachten? Und die dritte Frage, welche Beispiele für Hindernisse könnten in Chancen umgewandelt werden? In deinem persönlichen Alltag. Ein zweiter und letzter Punkt, der Vers 20. Ja, es ist meine feste Erwartung und Hoffnung, dass ich mich nie lächerlich mache. Im Gegenteil. Durch das, was mit mir geschieht, soll Christus in aller Öffentlichkeit verherrlicht werden. Dies galt schon immer und es gilt auch jetzt. Und es gilt, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn für mich ist Christus das Leben und deshalb ist sogar das Sterben für mich ein Gewinn. Zunächst mal dieses, dass ich mich nicht lächerlich mache, fand ich eine interessante Aussage. Ja, es gibt viele Formen und Möglichkeiten, auch sich selber lächerlich zu machen. Auch wenn wir die Botschaft von Jesus bezeugen, wird manches lächerlich, je nachdem, wie wir es leben. Auch was unser eigenes Leben für eine Botschaft ausdrückt, da können wir die Botschaft von Jesus lächerlich machen. Wenn wir auf der einen Seite sagen, ich glaube und möchte Jesus folgen, auf der anderen Seite aber ganz andere Werte leben. Ich fand das interessant, dass Paulus das hier so beschreibt und das ist eine Einladung an uns auch zu gucken, wie leben wir das Evangelium, wenn es uns ein Anliegen ist. Und ziehen wir die Botschaft von Jesus ins Lächerliche oder ist es für Menschen auch, die außerhalb von christlicher Gemeinde leben, nachvollziehbar? Zumindest, dass sie erkennen, da meint es jemand ernst und da ist jemand leidenschaftlich dabei. Es geht um Christus hier, dass er verherrlicht wird, so sagt Paulus. Christus, ich weiß nicht, ob du mit diesem Begriff etwas anfangen kannst. Jesus, Retter, übersetzt. Christus ist eigentlich der Gesalbte. Das war aus dem Alten Testament der Messias, der Meschiach, und wird im Neuen Testament griechisch Christus übersetzt. Also, der Messias, der gekommen ist von Gott als verheißener Retter, der soll verherrlicht werden. Und das gilt, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Das fand ich eine heiße Aussage. Könntest du das so sagen? Egal, ob ich lebe oder sterbe, spielt eigentlich keine Rolle. Boah, ich finde, da ist eine große Gelassenheit. Eine Perspektive, und deswegen dieses Bild. Übrigens, ich habe es mit KI generieren lassen. Sorry, wenn ich das mal hier so erwähne. Du ärgerst dich oder freust dich? Naja, okay, ich merke schon. Also, man kann ja bei KI was eingeben. ChatGPT gibst du ein, ja, bitte generiere mir ein Bild, eine Landschaft und ein Kreuz am Horizont. So, und das habe ich einfach gemacht, weil ich dachte, das passt dazu, Christus zu verherrlichen. Und also ich will sagen, diese Gelassenheit, die hier zum Ausdruck kommt. In dieser Woche hat eine Frau aus, die Anna Nicole Heinrich, die ist Präses der evangelischen Kirche in Deutschland, sie hat einen interessanten Satz gesagt. Die Rechtsextremisten und Populisten sind angewiesen auf die Angst. Als Christinnen und Christen setzen wir auf die Hoffnung. Und die Hoffnung, die hat einen Namen. Jesus Christus. Paulus wird im Philipperbrief, in Kapitel 4, Vers 4, das ist so das Highlight, möchte ich mal sagen, dieses ganzen Briefes sagen, freut euch immer zu. Warum? Weil ihr zum Herrn gehört. Und ich sag's euch noch einmal. Freut euch. Okay, jetzt guckt ihr mich alle noch mit müden Gesichtern hier an. Nee, wir machen jetzt keine Animation. Wie in Amerika, da käme das jetzt noch 10-mal, ja. Und dann say it, Preacher, freut euch, freut euch. Nein, aber es ist eine Einladung. Warum haben wir Grund zum Freuen? Ja, weil es diesen Jesus gibt, der eben, egal wo ich bin, ob ich im Kerker bin, ob ich frei bin, ob ich gesund bin, ob ich krank bin, der uns diese Perspektive vor Augen malt. Die Perspektive, es geht weiter. Er ist gestorben, das werden wir gleich auch nochmal nacherleben im Abendmahl, aber er ist auch lebendig geworden. Und er hat alles für dich getan, damit du eben Teil an diesem ewigen Leben haben kannst. Und das hat der Paulus vor Augen. Und deshalb kann er ganz entspannt sein. Und kann er ganz gelassen sein, weil er mit diesem Jesus verbunden ist. Übrigens, diese Überschrift, wie es auch ausgeht, die Zukunft heißt Christus, hat die gute Nachricht in ihrer Übersetzung gesetzt. Und die fand ich so cool, dass ich gedacht habe, das ist auch die Überschrift für diesen zweiten Punkt. Denn egal, wie die Amtszeit von Trump ausgeht, die Zukunft heißt Christus. Egal wie der Ukraine-Krieg ausgeht, die Zukunft heißt Christus. Egal wie deine Begrenzungen ausgehen, vielleicht auch deine Krankheit oder irgendwas anderes, was du hast, die Zukunft heißt Christus. Und ich finde, das kann uns doch ein bisschen gelassener, entspannt machen. Dazu sind wir eingeladen. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und ich stelle noch einmal diese Frage, willst du zu einer Worst-Case-Society gehören? Oder willst du Teil einer Gemeinschaft sein, wo Freude und Vorfreude ganz real erlebt wird? Du hast die Wahl. Ich bete. Jesus Christus, danke, dass du der lebendige Herr bist. Danke für Paulus und das, was er auch an die Philipper geschrieben hat, in einer schwierigen Situation. Und du hast ihm trotzdem diese Leidenschaft gegeben, zur Freude aufzurufen. Und wenn er das tut, dann ja, bin ich sicher, dass er auch diese Freude selber erlebt hat. Danke, dass wir in dir auch Freude erleben können, dass wir gelassener in die Zukunft schauen können. Und ich bete für jeden, der damit vielleicht jetzt im Moment auch am Kämpfen ist, weil diese Freude irgendwie innerlich nicht durchdringen will, weil da so viel Dunkles ist, was uns das Licht nehmen will. Danke, Herr, dass du stärker bist. Danke, dass du größer bist. Und danke, dass wir auch in diesem Gottesdienst jetzt uns erinnern können an das, was du für uns getan hast, indem du gelitten hast, indem du Erlösung bewirkt hast, und zugleich den Tod überwunden hast durch deine Auferstehung. Wie gut, dass wir das vor Augen haben können. Und wie gut, dass uns das begleiten kann, auch in der neuen Woche. Egal, was äußerlich auf uns zukommt oder was wir innerlich erleben werden. Du bist als lebendiger Herr da. Dafür loben wir dich. Amen.